Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir haben den Predigtext eben schon gehört aus Lukas 13, die Geschichte von den Galiläern, die Pilatus hat ermorden lassen und von dem Turm zu Siloa. Ja, und ich habe diese ganze Predigt überschrieben mit dem Thema Gottes Wetterleuchten des letzten Gerichts. Gottes Wetterleuchten des letzten Gerichts. Als Jesus von den Galiläern spricht, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfer vermischt hat, und von dem Turm in Siloa, da machte sich das aus wie Schlagzeilen in den Nachrichten aus Jerusalem. Massaker im Tempel, grässlicher Unfall in Siloa. Was war gewesen? Ganz einfach. Der Oberterrorist, der legalisierte Oberterrorist Pilatus, hatte eine Reihe Pilger aus Galiläa im Tempel abschlachten lassen, sodass sich deren Blut vermischte mit dem Blut der Opfertiere, die sie dort geopfert hatten. Und die andere Topmeldung in der Zeitung, dass da in Siloa ein Turm umgestürzt war und 18 erschlagen hatte. Frage an Jesus, wer ist schuld, dass so etwas passiert? Wer ist schuld? Warum müssen einige leiden und andere nicht? Wenn wir daneben stehen und es trifft uns nicht, dann stärkt es uns im tiefsten irgendwo in uns. Das Bewusstsein, das Gefühl, es trifft mich ja deshalb nicht, weil es mir ja gut geht, weil ich es so verdient habe. Und dann steht man daneben und schaut mit leichtem Gruseleffekt zu, wenn irgendwo mal wieder ein Unglück geschieht. Wir sind ja nicht betroffen und das ist gut. Wir haben das ja eigentlich nicht verdient. Schwein gehabt, Schicksal für die anderen. Die anderen stehen pfiffig daneben. Des einen Freud, des anderen Leid. Hier eigentlich umkehrbar, des einen Leid, unsere Freude. Und Jesus sieht das alles ganz anders. Und er sagt, dass wir alle mitschuldig sind. Und dass die, denen dies passiert ist, nicht in besonderer Weise von Gott gestraft werden, sondern dass es das Selbstverständlichste auf der Erde wäre, wenn wir alle dasselbe erleiden würden. Denn wir sind auf einer Insel der Sünde. Und auf dieser Sündeninsel regiert das eigene Gesetz, bestimmt durch den Geist dieser Welt. Der Fürst dieser Welt ist der Satan. Und dieser Geist regiert in uns alle hinein. Und deshalb ist auf der Erde Hass und Mord und Totschlag und Streit und Zorn und Lüge und Ehebruch. Wir sind alle mit schuldig. Und wenn Gott nicht den berühmten Daumen davor halten würde, dann ginge es uns wie jedem anderen auch auf der Erde wie diesen Leuten in Jerusalem und Siloa. Deshalb, wo Menschen leiden, wo Menschen vom Unglück verfolgt werden, da haben sie im Grunde nur eine Stellvertreterfunktion für uns alle, aber es ist keine Sonderbestrafung. Sie stehen wie Stellvertreter für uns, für das Wetterleuchten des Gerichtes Gottes über uns und über diese Welt. Denn das Gericht Gottes ist nicht nur ein ewiges, das ist immer auch ein zeitliches Gericht. Und was uns betroffen hat, sagt Jesus, das wird uns alle betreffen. Was die betroffen hat, das wird uns alle betreffen. Denn wenn ihr euch nicht bessert und wenn ihr die Chance nicht nutzt, die Gott euch dadurch gibt, dass er seinen Daumen noch davor hält, vor dem Ärgsten, wenn ihr nicht die Zeit nutzt, die er gewährt, dann werdet ihr alle auch so umkommen. Pilatus hat noch viele Schwerter. Und es können doch ganz andere Türme fallen, als nur der Turm von Siloa, auch der Elfenbeinturm unseres Wohlstands, unseres Egoismus. Haben wir nicht alle irgendwo ein Gespür dafür, dass diese Welt reif und reifer wird für ein letztes Weltgericht? Und die Corona-Krise tut ja einiges mit dazu. Haben wir nicht ein Gefühl dafür, dass abgerechnet werden muss, dass es überfällig ist? Erkennen wir dieses Wetterleuchten des letzten Gerichtes? Der zweite Punkt. Der zweite Punkt heißt Schuld und Sühne. Dieser Tag heißt Buß- und Bettag. Eigentlich heißt er Landesbuß- und Bettag, weil Gott hier nicht nur von Einzelnen spricht, sondern von einem ganzen Volk. Und wenn hier vom Gericht die Rede ist, dann ist eben auch vom Gericht über die Schuld eines Volkes die Rede, über die Schuld einer Gesellschaft, einer Generation, eines jeden. Uns in Deutschland geht es im Allgemeinen doch noch recht gut. Und das gleichzeitig, während Millionen von Menschen hungern oder verhungern. Oder meint ihr wohl, wie lange sich das Gott noch ansieht? Und das ist doch nur ein Beispiel von vielen. Da wird Ehebruch salonfähig und gehört zum guten Ton und Kindesmord wird legalisiert. Wie lange schaut sich das Gott noch mit an? Und da schreien dann nicht nur die Ungeborenen im Mutterleib, da schreien auch später die Mütter, die das getan haben. Und vor dem heutigen Gericht steht immer auch ein zeitliches, weil Gott sein Angesicht verfinstert hat über dieses halbstarrige, unbekehrte, hochmütige und selbstgerechte, arrogante Volk. Da hat einer sarkastisch formuliert: Sie beten für den Frieden, Herr, sagt Petrus. Der Herr nickte. Ja, sagte er, aber nur, weil sie Angst haben. Sie haben die Armen eingeladen und speisen mit ihnen, sagt Petrus. Ja, sagt der Herr, weil sie nicht wissen, was sie mit dem Überfluss tun sollen. Und nun saufen und huren und fressen sie, sagte Petrus. Geh hinunter, Herr, misch dich unter sie. Und der Herr antwortet: Was würde es nützen? Sie würden eine einstweilige Verfügung gegen mich erlassen. Tja, soweit dieser sarkastische Spruch. Und wir sind mittendrin. Keiner ist auf seiner Sonderinsel. Keiner. Drei Dinge, hat Martin Luther gesagt, werden Deutschland zerstören. Das Vergessen der Wohltaten des Herrn, erstens. Zweitens, das gottlose Planen. Und drittens, die unangefochtene Sicherheit. Und so häuft sich Deutschlands Schuld. So wird das Gericht kommen. Gottes Mühlen, ihr kennt dieses Wort, malen langsam, malen aber trefflich fein. Was mit Langmut er versäumet, holt mit Schärf er wieder ein. Gibt es einen Ausweg? Einen Ausweg aus Schuld und Sühne? Es gibt einen Ausweg. Und diese ganze Bewegung, diese Unheilsbewegung, in der wir uns befinden, kann zum Halten gebracht werden. Ein Widerruf des Unwiderruflichen kann erfolgen. Das Gericht Gottes kann in sich selbst zusammenfallen. Das ist eine erstaunliche Botschaft. Wodurch begründet? Dadurch begründet, dass an einer einzigen Stelle das alles zusammengefallen ist, in einer Person, auf eine Person, und dass diese eine Person unter dem Gericht Gottes zusammengebrochen und gestorben ist, Jesus, der Sohn des Müllers, von dem ich eben sprach, dessen Mühlen langsam, aber vortrefflich fein mahlen, der Sohn, der für die starb, die ihm Übles getan hatten. Pilatus hat noch mehr getan, als nur die Galiläer mit dem Schwert getötet. Er hat auch Jesus ins Fluchholz geschlagen. Und es ist nicht nur der Turm von Siloa umgefallen, sondern der ganze Turm menschlicher Selbstgerechtigkeit ist über Jesus hereingebrochen. Und so wird heute dieser Jesus zur Schicksalsfrage für die Völker, für den Einzelnen. Und das Volk, das ihn ablehnt, lehnt den einzigen Ausweg ab. Und das Volk, das die Sühne ablehnt, die er gebracht hat für die Schuld und nicht nur des Einzelnen, sondern für die Schuld aller Welt, dies Volk bleibt im Gericht, weil es diese Sühne nicht haben will. Und jedes Volk, auch unser Volk, hat da keine Ausnahmeregelung. Auch unser Volk, das ihn ablehnt, bleibt im Gericht. Das ging schon bei seinem ersten Volk, so dem Volk Israel, als es ihn ablehnte. Und das geht bei allen weiteren Völkern genauso. Aber seine Leute, die ihn annehmen, die sind ihr Gericht los. Nicht so, als wenn sie vom Schicksal des Gerichts befreit wären, als fiele auf sie kein Turm mehr, als wäre Gott eine einzige Glückspille. Manchmal bewahrt Gott auch im tiefsten Elend. Und wie damals bei seinem ersten Volk und den ersten Christen zeigt er seiner Gemeinde einen Ausweg aus der belagerten Stadt Jerusalem, kurz vor dem letzten Sturm. Das sagt Jesus ausdrücklich, wenn ihr das kommen seht, dann geht raus aus der Stadt. Und das taten die Christen auch und waren gerettet. Auch dies kann Gott tun. Aber Gott ist keine Rückfallversicherung, sondern wo wir Christus in unserem Leben haben und das Gericht los sind, da werden wir nicht unbedingt vor Leid bewahrt, aber da werden wir unbedingt im Leid bewahrt. Und das Größte ist auch noch zu sagen an dieser Stelle, dass Gott um den Christen willen, die das Gericht über seinen Sohn für sich in Anspruch nehmen, das Gericht über die Völker aufschiebt. Um der Christen, die in Deutschland willen leben, richtet Gott noch nicht Deutschland. Es ist noch Gnadenzeit, auch wenn es immer schlechter aussieht für die Gnade. Es ist noch Gnadenzeit. Und deshalb, wenn Gott noch Gnadenzeit gibt, dann braucht diese Welt Christen. Deutschland braucht Christen. Bremen braucht Christen. Sind sie da? Wie viele sind da? Sind wir da? Fangen wir bei uns an und ziehen Konsequenzen. Konsequenzen messbar an dem, wie Jesus es uns in diesem Bild vom Feigenbaum sagt. Er suchte Frucht an diesem Baum, aber er fand sie nicht. 3 Jahre komme ich. Hau ihn ab. Was hindert er das Land? Aber der Weingärtner sagt, Herr, lass ihn noch dies Jahr, dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, ob er wollte Frucht bringen, wo nicht, dann haue ich ihn ab. Konsequenzen. Wenn du nur deinen eigenen Weg bisher gegangen bist, ohne nach Gott und nach seinem Willen zu fragen, ohne auf seine Wohltaten zu achten, die Gott dir gibt, dann ist dieser Tag heute deine Chance. Jesus spricht in seinem Wort, wir haben es eben gehört, im Römerbrief, Kapitel 2, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Und von Martin Luther hatten wir eben auch schon gehört, an den 3 Dingen wird Deutschland zugrunde gehen. Und das ist das Erste, das Vergessen der Wohltaten des Herrn. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Die Güte Gottes. Jeder Gott, gute Urlaub, hast du ihn verdient? Gott lockt dich zur Umkehr. Jeder Tag, wo du vor Corona bewahrt bist oder auch in Corona bewahrt bist. Jeder gesunde Tag, hast du ihn verdient? Gott lockt dich. Jede schöne Musik, die du hören kannst, hast du sie verdient? Gott lockt dich. Und so weiter und so fort. Und mit all dem Schönen, das dir auf dieser Erde begegnet, mit all dem Guten, das Gott über dich ausschüttet, er schenkt, er lockt, er wartet auf deine Antwort. Noch 1 Jahr, sagt der Weingärtner. Noch 1 Jahr, bittet er. Wie viele Jahre hast du noch? Was meinst du? Und wie lange soll Gott noch um dich werben? Wie lange wird er noch um dich werben? Der Baum, der keine Früchte bringt, 1 Jahr später wird er abgehauen. Über uns, denn wir sind gemeint mit diesen Früchten, lastet ein göttliches Todesurteil. Aber es ist die Chance, dass Jesus Gott ins Wort fällt, dass der, der Hoffnung für den Menschen gegeben hat, Gott entgegentritt und seinen Zorn aussetzt. Und dieses Ungeheure um seines Sohnes Willen geschieht es. Um seines Sohnes Willen gewährt Gott Aufschub. Gott will Stunden. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Gott bietet eine neue Chance. Die Chance eines Lebens mit ihm, des Jungseins mit ihm, des Krankseins mit ihm, des Sterbens mit ihm. Es ist die Chance des Kindes, die ausgestreckte Hand des Vaters zu ergreifen und dann getrost seinen Weg weiterzugehen. Und wenn du bisher deinen Weg nur alleine gegangen bist, ohne die Hand des Vaters, dann ist dieser Tag deine Chance. Und weiter, das ist jetzt der dritte und der letzte Punkt, ein etwas lustiger Punkt in der Überschrift, Früchte, du Früchtchen, Früchte, du Früchtchen. Wenn du tiefsten weißt, es müsste eigentlich ganz anders sein und ganz anders werden. Wenn Gott dich angesprochen hat schon lange und wenn du eigentlich auch christlich sein willst, wenn du auch manches Gute tust, weil du meinst, das gehört zu einem anständigen Christenleben dazu, weil du vielleicht sogar meinst zu glauben, sind das schon die Früchte, die der Baum bringen soll, die Früchte, die vor Gott bestehen können? Martin Luther hat hier als zweites gesagt, woran Deutschland zugrunde geht, und das ist das gottlose Planen. Das spielt auch an dieser Stelle eine Rolle, dass ich selbst plane, welche Früchte ich bringe. Und das ist ein gefährlicher Weg, auf den du geraten kannst. Wenn man wohl von Gott angesprochen ist, aber dann statt Früchten nur noch irgendwelche Blüten hervorbringt. Und was für Blüten, die können fantastisch aussehen, wunderschön sein. Da kann man sich mitten in einer christlichen Gemeinde bewegen, da kann man alles mitmachen, was überhaupt Christen tun. Und alle Blüten, die irgendwo zu sehen sind an diesem christlichen Baum, können da sein. Aber es ist keine Frucht da. Und du wunderst dich manchmal, warum auf einmal einer, der so aktiv dabei gewesen ist, nicht mehr da ist, weg ist, von einem Tag auf den anderen. Alles zusammengebrochen. Morsch ist es gewesen. Die Blüten waren keine Früchte. Keine Früchte, die für Gott zählen. Dahinter steht das gottlose Planen, dass ich selbst bestimme, was ich hervorbringe. Und ich will das nicht zu gering veranschlagen, was man aus eigenen Kräften tun kann und bewirken kann, was man auch Gutes tun kann, aus eigenem Antrieb. Man engagiert sich sozial, man spendet, wo es nötig ist. Aber das sind nicht die Früchte, die vor Gott zählen. Das ist alles sehr, sehr schön, aber es langt nicht. Denn wenn ich diese eine Seite des Gesetzes, das Gott uns gibt, was er uns befiehlt, wenn ich diese eine Seite auch erfülle, da bleiben noch viele andere Dinge. Vater und Mutter ehren, für seine Feinde alles zum Besten wenden, darum kämpfen und arbeiten, dass es ihnen gut geht, Verleumdungen abwehren, und das ist doch immer nur die eine Tafel des Gesetzes. Und die andere, wenn die nicht da ist, dann nützt all dies nichts, all die guten Werke nichts. Und dieser andere Teil der Tafel ist, du sollst Gott lieben. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst Gottes Namen fürchten. Du sollst ihn ehren. Und als Testfrage, wenn du dich sozial engagierst und wenn du Gutes tust, ob das die Früchte sind, die an dem Baume Gottes wachsen oder Blüten, die du selbst hervorbringst. Und das zeigt sich dann manchmal daran, tue ich das, was ich tue, aus Liebe zu Christus? Wenn nein, dann sind all die guten Werke nichts, weil sie vor Gott nicht taugen und nicht bestehen können. Blüten sind es, die wieder abfallen. Da sind wir am tiefsten gefragt. Ob uns denn die Liebe mit Christus verbindet und ob auch die Menschen untereinander verbunden werden durch Liebe, das zählt vor Gott, die Liebe. Und meine Freunde, da werden wir sehr klein. Und das ist unendlich viel, weil es der erste Schritt ist, auf der ersten Stufe, auf denen es dann weitergeht zu den Früchten, die vor Gott zählen. Aber es ist nicht alles, wenn ich auf diesem ersten Schritt stehen bleibe, auf dieser ersten Stufe, es wird mir nichts nützen. Blüten sind nicht gefragt, sondern Früchte. Noch ein Jahr, dann hau ihn ab. Und das ist mein Rat an diesem Tag. Und als Pastor darf ich dies so sagen und so reden. Gebt Gott, gebt Jesus die Ehre an diesem Bußtag. Und lasst das zu einem durchgängigen Lebensfaden werden. Gebt ihm Raum, gebt Jesus Raum. Viel Raum. Und wo er ist, da wachsen auch die Früchte, die vor Gott zählen. Denn wer sich so unter Jesus stellt und sich so mit seinem alten Leben richten lässt, Der Wirt erfahren, wie Jesus mit ihm an der Arbeit ist. Dass ich um ihn grabe, dass ich ihn dünge. Und da wollen wir doch sehen, ob er nicht Frucht bringt. Und wenn du dazu Ja sagst, dann will Jesus doch sehen, ob er nicht in deinem Leben Frucht bringt. Und er wird viele Früchte bringen. Viele Früchte, die vor Gott zählen. Und deshalb wirst du, wenn die Christen für unser Volk zum Segen werden, weil wir ein Hemmschuh werden für Gottes Gericht. Wir, du und ich, falsch. Weil Jesus in uns zu einem Hemmschuh wird für Gottes Gericht, für das Böse auf dieser Erde, für das Böse in unserem Volk. Und das Gericht, das dann Gott verziehen wird, damit noch viele zur Gnade finden und Zeit haben, um diese Gnade zu finden. Es ist noch Gnadenzeit. Amen.